Einmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass ich hier vortragen darf. Ich möchte mich auch bedanken, dass ich Deutsch sprechen darf und dass Sie versuchen, mir zu folgen. Es passiert mir manchmal, dass ich zu schnell spreche und dann sollten Sie bitte schimpfen, damit ich wieder langsamer spreche. Und ich will auch gerne etwas wiederholen, wenn ich zu schnell gesprochen habe. Ich hoffe, es geht ohne Mikrofon. Geht es? Ja? Ja, worüber ich sprechen möchte, heute die Naturhistorische Schule, das ist eine sehr deutsche Geschichte, glaube ich. Ich glaube, sie hat wenig Einfluss auf die Medizin in den Niederlanden gehabt. Aber andererseits ist es eine Richtung in Deutschland vor der naturwissenschaftlichen Richtung. Und ich glaube, daher ist es auch allgemeiner interessant, weil in der Auseinandersetzung von der naturwissenschaftlichen Medizin und der naturhistorischen Schule wird, glaube ich, eine Menge auch klar über die Entstehungsbedingungen und Absichten, die die Pioniere der naturwissenschaftlichen Medizin am Anfang vor allen Dingen hatten. Die Naturhistorische Schule ist eine klinische medizinische Schule und sie bestand zwischen 1825 und 1845. Ich habe die wichtigsten Namen und Zahlen auf diese Zettel geschrieben, die Sie haben, weil meine Handschrift ist sehr, sehr schlecht zu lesen und ich fürchte, sonst würden wir nicht viel weiterkommen. Die Naturhistorische Schule liegt also zeitlich zwischen der sogenannten romantischen Medizin und der naturwissenschaftlichen Periode. Und sie ist bislang eigentlich fast unbekannt. Die Vorkämpfer der naturwissenschaftlichen Richtung wie Wunderlich, Virchow und andere, die nach 1840 ihre Programme schrieben für eine neue wissenschaftliche Medizin, sie schimpften vor allem gegen Spekulation und Philosophie, gegen unbewiesene Hypothesen und Dogmen und traten ein für Tatsachen, Erfahrungen und Naturgesetze. Und so entstand der Eindruck, dass die naturwissenschaftliche Medizin sich als eine Reaktion verstand auf die romantische Medizin. Denn damals, in der Periode der romantischen Medizin, gab es tatsächlich viele Hypothesen, viele unbewiesene Behauptungen und Annahmen, die oft mit den realen und praktischen Bedürfnissen der Medizin wenig zu tun hatten. Und man hat den Eindruck, dass es zwischen der romantischen Medizin und der naturwissenschaftlichen Medizin, die sich gegen die Romantik ausspricht, nur so eine Zwischenphase des Chaos gegeben hat, wo die Ärzte orientierungslos dem einen oder anderen System anhingen oder symptomatisch das eine oder andere Symptom kurierten und dass es also nichts Einheitliches oder Besonderes dazwischen gegeben habe. Andererseits aber gibt es bestimmte Nachrichten über eine Schule, die in den 30er Jahren irgendwie in Deutschland etabliert war. Ich bringe hier ein Zitat aus einem medizinischen Reisebericht aus England, Frankreich und Deutschland. Da heißt es, das ist 1836 geschrieben, ein System und ein Lehrer der Pathologie beschäftigen im Augenblick in nicht geringem Maße die Aufmerksamkeit. Der Lehrer ist Professor Johann Lukas Schönlein, ehemals Würzburg, jetzt Zürich. Sein System hat so viele ehrenwerte Anhänger gefunden, dass die entstandene Schule weder an Zahl noch an Ansehen gering ist. Oder aus Friedländers Geschichte der Medizin über die Strömungen der neuesten Zeit heißt es, eine neue Richtung hat sich in der Pathologie entwickelt durch eine naturhistorische Schule, an deren Spitze der geniale Schönlein in Zürich steht. Was war nun diese anscheinend berühmte Schule und dieser geniale Schönlein? In den Geschichtsbüchern findet man nicht sehr viel darüber. Es heißt, Johannes Schönlein war der berühmteste und wichtigste klinische Lehrer seiner Zeit. Aber niemand sagt genau, warum er so berühmt war. Es heißt, er unterrichtete am Krankenbett, er übernahm aus der französischen Medizin die Auskultation und Perkussion, aber genügt das eigentlich, um einen Menschen berühmt zu machen, von Berlin bis Zürich? Ich glaube, dass in der Zeit auch andere Kliniker, wie Autenried zum Beispiel, durchaus bemüht waren, eine Medizin am Krankenbett zu machen. Von der naturhistorischen Schule weiß man noch weniger. Obwohl Rudolf Virchow selbst behauptet hat, diese Schule sei in ihrer Zeit für Deutschland so bedeutend gewesen wie ehemals Boerhaaves Schule in Leiden. Nun, eines ist sicher, der berühmte Schönlein war sicher der schreibfaulste Arzt in der Geschichte, wenigstens der schreibfaulste berühmte Arzt. Er publizierte seine Doktorarbeit und zwei Artikel in Müllers Archiv. Jeder Artikel für sich ist nur eine Seite lang und das ist alles. Schönlein hat es also seiner Umwelt nicht und seiner Nachwelt nicht leicht gemacht, herauszufinden, was er eigentlich wollte. Aber auch die Pioniere der naturwissenschaftlichen Medizin haben es uns eben nicht leicht gemacht. Sie haben alle ihre Vorläufer in einen Topf geworfen und in Bausch und Bogen verurteilt. Und vielleicht haben sie auch mit Absicht über einige Dinge geschwiegen, um den Glanz der eigenen Position nicht zu beeinträchtigen. Und das macht es eigentlich, was jetzt diese Schule so interessant macht. Was war vor Wunderlich und Virchow? Was haben sie übernehmen können aus einer Medizin, die vor ihnen war? Und hatte das eine Bedeutung für das, was dann später als Berliner Schule zum Beispiel die deutsche Medizin so berühmt machte? Ich möchte im ersten Teil von der Vorlesung vor allem mal über Johannes Schönlein sprechen, sein Leben berichten und wie sich die Schule entwickelte. Und ich möchte im zweiten Teil der Vorlesung über einen Streit sprechen, der sich dann Anfang 1840 bis 1845 zwischen der naturhistorischen Schule und ihren Anhängern und der naturwissenschaftlichen Richtung entwickelt hat. Und versuchen, die Positionen der einzelnen streitenden Parteien klarzumachen. Johannes Schönlein wurde 1793 in Bamberg geboren. Das ist in Franken, einem Teil von Bayern. Er war der einzige Sohn von einem wohlhabenden Handwerker. ähnlich wie Johannes Müller, galt sein Interesse zunächst eigentlich der Naturkunde. Er wollte Naturforscher werden und begann zunächst auch, als er anfing zu studieren, das Studium der Naturkunde. Aber das gefiel verständlicherweise seinen Eltern nicht. Denn damals wurde ja in Deutschland die Naturwissenschaft noch nicht an den Schulen unterrichtet. Und jemand, der Naturforscher werden wollte, hatte keine Aussicht auf eine bezahlte Stellung im Staatsdienst oder sonst wo. Und so musste ein Naturforscher Geld haben von Hause aus. Er durfte nicht darauf angewiesen sein, welches zu verdienen. So wohlhabend war die Handwerkersfamilie Schönlein nicht. Schönlein wechselte also zum Studium der Medizin und promovierte 1816 in Würzburg zum Dr. Med. Nach seiner Promotion versuchte Schönlein noch einmal eine Karriere als Naturforscher. Er beschwor Lorenz Oken, der damals sehr einflussreich in Deutschland war, er solle ihm doch eine Empfehlung für die Holländisch-Ostindische Kompanie geben. Hier wäre eine Beziehung zu Holland gegeben, wenn was daraus geworden wäre. Aber es wurde nichts aus dem Plan, als Schiffsarzt von der Kompanie angestellt zu werden und so die Natur und die Welt zu erforschen. Stattdessen erhielt Schönlein eine andere Chance. Und zwar erkrankte der Direktor des Würzburger Juliusspitals und Schönlein wurde 1819 beauftragt, die Leitung dieses Krankenhauses und den Unterricht in der speziellen Pathologie, was unserer heutigen inneren Medizin entsprechen würde, zu halten. Damals war Schönlein 25 Jahre alt. Vielleicht machen wir das erste Bild. Das ist der junge Schönlein. Er sieht nicht sehr genial aus. Das nächste Bild vielleicht. Ja, und das ist das Juliusspital in Würzburg. Das war für die damalige Zeit in Deutschland ein riesiges Krankenhaus. Es war also von einem aufgeklärten Fürstbischof gegründet worden zur Pflege der armen Kranken. Es war dann erweitert worden durch ein Geselleninstitut. Das heißt, die Handwerke, die Zünfte, bezahlten eine Kontribution an das Krankenhaus und dafür wurden alle Gesellen und Lehrlinge in den Zünften im Krankenhaus behandelt und gepflegt. Die Frau Meisterin musste sich also nicht mit einem kranken Gesellen herumschlagen. Und dann gab es noch ein Dienstboteninstitut, wo die Dienstherrschaft eine Kontribution ans Krankenhaus gab und wo dann die Dienstmägde und Dienstknechte im Krankenhaus versorgt werden konnten. Dieses Krankenhaus, wir haben glaube ich noch ein Bild, ist heute noch erhalten, dient auch noch als Krankenhaus. Es ist immer noch sehenswert in Würzburg. Das ist eine Innenansicht, die jetzt nach dem Wiederaufbau gemacht worden ist. Dankeschön, wieder Licht. In diesem Krankenhaus wurden damals jährlich auf der nicht operativen Abteilung über 1000 Kranke stationär behandelt. Das war eine große Zahl und dieses Krankenhaus diente auch dem Universitätsunterricht in der Medizin. Und das waren ungewöhnliche Verhältnisse, denn die meisten Universitätskliniken der Zeit, wenn überhaupt welche da waren, hatten 6 Betten, 8 Betten oder 12 Betten und man glaubte auch, dass das genüge. Denn es kam ja nur darauf an, dass der Student der theoretisch gut gebildet war, nun die wichtigsten Handgriffe am Krankenbett lernen sollte, und dazu genügten ein paar Kranke. Schönlein hatte also für seinen Unterricht einen ganz, ja, exzeptionellen, ganz exzeptionelle Rahmenbedingungen. 1824 wurde Schönlein dann selbstständiger Leiter dieses Juliusspitals und Professor Ordinarius für spezielle Pathologie und Therapie in Würzburg. Schon um diese Zeit hatte sich sein Ruf als Kliniker und Lehrer weit über Würzburg hinaus verbreitet. Die Zahl der Medizinstudenten stieg von 60 pro Jahr auf 200, ja sogar auf 244 pro Jahr, um dann später, als Schönlein wegging, wieder abzunehmen. Man nannte Würzburg den Wallfahrtsort der Mediziner in Deutschland. Was war das nun, was Schönleins Ruf als Kliniker begründete? Einmal sprach Schönlein Deutsch, nicht wie an vielen Orten noch üblich Latein. Und das machte seinen Vortrag zusammen mit seinen natürlichen Gaben offenbar temperamentvoll und mitreißend. Alle Berichte von Hörern stimmen darin überein, dass Schönlein seine Zuhörer zu begeistern wusste. Das zweite war, dass Schönlein am Krankenbett unterrichtete. Er hatte ja auch eine großartige Gelegenheit dazu. Er übertrug den Studenten nach einem Semester Auskultando, wenn sie Praktikando in die Klinik kamen, einzelne Patienten und ließ sie, diese Patienten, den ganzen Verlauf ihrer Krankheit hindurch beobachten, Krankengeschichten aufschreiben, einen Heilplan entwerfen und, falls es zum Exitus kam, eine Sektion durchführen und Sektionsprotokolle beschreiben und diskutierte dann mit den Studenten immer wieder gemeinsam, wie der Fall gelagert sei. Das heißt, er beteiligte sie tatsächlich an der klinischen Arbeit. Vor allem aber schließlich lehrte er eine damals in Deutschland neue Medizin, die er die naturhistorische Methode nannte. Diese naturhistorische Methode ist das Wichtigste an Schönleins Lehre, denn er lehrte kein System, kein Dogma, keinen, was Krankheit sei und wie man es deshalb machen müsse, sondern er lehrte eine Methode am Krankenbett, durch die man zur medizinischen Wissenschaft kommen sollte. Das war zunächst die Methode, die schon Thomas Sydenham am Ende des 17. Jahrhunderts gefordert hatte, nämlich, dass man die Krankheiten nach Art der Pflanzen genauestens beschreiben und ordnen sollte. Seitdem hatten die empirischen unter den Ärzten immer wieder versucht, solche Krankheitsklassifikationen und Ordnungen vorzunehmen, aber sie waren nicht sehr erfolgreich. Vor allen Dingen, es gab zwei Probleme dabei. Einmal sind Krankheiten ja keine Pflanzen oder Tiere oder Würmer. Das heißt, die Krankheitsbilder, die Grundlage für eine Klassifikation der Krankheiten sein sollen, sind ja Abstraktionen aus einzelnen Beobachtungen. Und deswegen ist es schwierig, solche präzisen Bilder oder Krankheiten überhaupt zu bekommen. Und zum anderen war das Problem, wie sollte man sie denn jetzt ordnen? Die Nosologen vor Schönlein nahmen nun normalerweise die häufigsten Erscheinungen als erste Ordnungskriterien. Es waren zum Beispiel François Boissier de Sauvage in Frankreich, Philippe Pinel mit seinem System. Und Pinel zum Beispiel ordnete die Krankheiten nach Fiebern, Entzündungen oder Phlegmasien, Hämorrhagien, Neurosen und organischen Läsionen, also den offensichtlichsten Zeichen der Krankheiten. Vielleicht mal kurz die Bilder. Ja, das ist also die Nosologie Methodique von Boissier de Sauvage, wo er also schreibt, die Verteilung der Krankheiten in Klassen, Genre und Spezies nach dem Geist von Sydenham und der Methode der Botanisten. Das ist die Idee dieser empirischen Medizin. Das nächste. Ja, das ist ein Ausschnitt aus der Tabelle von Philippe Pinel, synoptische Tabelle der Arten der geschwinden, also akuten Krankheiten, nach dem System der Nosographie Philosophique. Und Sie sehen, erste Klasse Fieber, ursprüngliche Fieber, zweite Klasse Phlegmasien, und dann kommen die anderen. Und die meisten Krankheiten stecken in der Klasse der Fieber. Das nächste Bild bitte. Hier das nochmal ein Ausschnitt daraus, und Sie sehen also, es gibt also die Fieber und dann Blutgefäßspannende Fieber, anhaltende Magen- und Gedärmefieber, gutartige dreitägige Fieber, nachlassend gastrische Fieber. Es gibt also Unmengen von Fiebern in dieser Nosologie. Und diese Klassifikation hat unter anderem auch den Nachteil, dass sie keinen oder wenig Bezug nimmt auf die Ursachen der Krankheiten und oder die organischen Läsionen, die vielleicht den Krankheiten zugrunde liegen. Ja, es ist sogar diese Frage nach den Ursachen ja etwas, was die Empiriker ablehnen, weil ihnen die Frage zu gefährlich erscheint. Das nächste Bild. Ja, das ist ein Baum der Fieber, nicht wie er sich zeitgenössisch darstellt. Sie sehen hier einen Stamm und dann die einzelnen Fieberarten, wie sie sich entwickeln. Vielleicht jetzt einen Moment Licht. Schönlein ging nun ganz anders vor. Danke. Er sagte, wir müssen zunächst einmal die einzelnen Krankheiten ganz exakt beschreiben, damit wir typische Krankheitsbilder bekommen und sie so charakterisieren können, dass man sie wiedererkennen kann. Und dann müssen wir feststellen, welche Symptome eigentlich besonders wichtig sind. Das bedeutete zunächst Krankenbeobachtung, Zusammenfassung einzelner Fälle, die gleichartig waren zu Krankheitsbildern, und dann überlegen, welche der Symptome, die jetzt gemeinsam da sind, sind besonders wichtig. Und Schönlein sagte, die Symptome werden besonders wichtig sein, die auf den Grund der Krankheit zurückweisen, nämlich auf die, auf das befallene Körperteil, auf die Organe. Das heißt, die anatomischen Zeichen wurden besonders wichtig. Und er sagte, wir müssen jetzt eine Charakteristik der Krankheit so machen, dass die Zeichen, die als Charakteristika genannt werden, immer wieder wiederzuerkennen sind, von jedem. Also eine ganz vergleichbare Sache, nicht ein gastrisches Fieber, was der eine so und der andere so und der andere so erklärt, je nach Ursache. Zunächst eine Charakteristik, dann die Frage, wie verhält sich dieses Symptombild zu seinen Ursachen, zu den anatomischen Läsionen. Dabei stellte sich heraus, dass Fieber zum Beispiel ja ein Krankheitszeichen ist, was bei unendlich vielen Krankheiten vorkommt oder Entzündung, und dass diese Zeichen nicht geeignet sind, um einzelne Krankheiten zu charakterisieren. Und deshalb fällt die Klasse der Fieber heraus. Im Gegensatz zu Pinel, wo die Fieber noch das meiste waren, gibt es bei Schönlein keine Fieber mehr, sondern Fieber ist ein nicht sehr wesentliches Symptom eben vieler Krankheiten. Und wenn wir nochmal den Baum, das letzte Bild zeigen, die alte Nosologie ging ja so vor, dass sie nach einem Überblick über das, was es so an Krankheiten gab, zunächst diesen Stamm aufstellte, nämlich sagte Fieber. Und dann anfing, die einzelnen Krankheiten diesem Stamm zuzuordnen. Und Schönleins Idee war ganz genau andersherum, also sozusagen von den Wurzeln her, oder wir müssen uns den Baum auf den Kopf gestellt vorstellen. Er sagte, wir müssen erst die einzelnen Krankheiten beschreiben, dann von den Krankheiten das Wichtigste zusammenfassen zu Arten, dann von den Arten wieder das Wichtigste zusammenfassen zu Familien und so langsam zu den dickeren Ästen kommen. Und ganz zum Schluss, wenn wir sehr viele Krankheiten haben und sie geordnet haben, dann kommen wir zu dem Teil, dass wir Allgemeines über die Krankheit sagen können. Das ist also genau das umgekehrte Verfahren. Dankeschön, wieder Licht. Wichtig dabei war, dass diese Methode, die Schönlein jetzt hatte, machte die Beobachtung am Krankenbett zu einem Teil medizinischer Wissenschaft. Es wurde jetzt nicht mehr geübt, dieser oder jeder Handgriff zu machen, sondern beobachten bedeutete einen Beitrag leisten zum Finden von Krankheitsbildern und damit irgendwann mal einen Beitrag zu dem Stamm, zu der Lehre von den Krankheiten im Allgemeinen. Schönlein hatte also zunächst keine allgemeine Lehre von den Krankheiten, sondern sagte, die müssen wir zusammen erarbeiten. Und da war er außerordentlich geduldig. Er hatte es nicht eilig, gleich ein fertiges System zu haben, und vielleicht ist das auch der Grund, warum er nie ein Buch schrieb, denn das hätte ja irgendwie ein solches System haben müssen. Und er fing nun zunächst mit diesen Krankenbeobachtungen an. Er ließ seine Schüler Doktorarbeiten schreiben über den Keuchhusten, über das Neurinom des Akustikus, über Abdominaltyphus, über chronische Gastritis, über Scharlach, über Lungenbrand, über bösartige Bronchitis, über Pfortaderentzündung, über Herzhypertrophie und so weiter. All diese Arbeiten sehen sich ähnlich, und ich habe vor allen Dingen auch diese Arbeiten benutzt, um etwas zu rekonstruieren von dem, was Schönlein wollte, weil er eben so wenig publizierte. Sie fangen alle an mit der Beschreibung von Krankheitsfällen, und zwar über den ganzen Verlauf mit Alter, Beruf, sozialer Stellung des Kranken, Wohnort, psychischer Verfassung. All das zum Beispiel ein ganz klassisches Bild der chronischen Gastritis mit der Persönlichkeit des Kranken, wie er also ein eher etwas gehetzter und melancholischer Mensch ist und wie er, was für einen Gesichtsausdruck er hat. Dann folgen auch Sektionsprotokolle, soweit sie bei den Fällen zu berichten waren. Und aus all diesem wird dann die Charakteristik der Krankheit gemacht, was wesentlich für diese chronische Gastritis zum Beispiel sei. Und da werden jetzt die Sachen zusammengefasst, die bei anderen Krankheiten so nicht vorkommen, und auf den Magen verweisen. Also die Speiseunverträglichkeit, die Art des Schmerzes, der nüchtern Schmerz. Dann aber auch Sachen wie die Magenfalten, wie derjenige aussieht, der diese Krankheit hat, wie er normalerweise lebt. All das kommt mit zu dieser Charakteristik des Bildes. Und dann folgt bei den Arbeiten ganz zum Schluss und immer sehr vorsichtig ein Versuch mit dem, was man bislang von der Physiologie weiß, die Erscheinungen und den anatomischen Befund in einen Zusammenhang zu bringen. Das ist der letzte Schritt, immer in diesen Arbeiten. Erst die Phänomene, dann die Charakteristik und jetzt die Frage, wie kommt es zu den Phänomenen? Sie steht ganz hinten und ist sozusagen eine Art von Hypothese, die an den Schluss gestellt ist. Es gibt in diesen Arbeiten, bis auf eine einzige, die sich mit der Taxonomie, also dem Art, wie man Systeme bilden soll, befasst, überhaupt keine allgemeinen Äußerungen und irgendetwas zur allgemeinen Pathologie, höchstens so ein paar einleitende Worte. Denn all das wird ja erst das Ergebnis sein von dem, was man jetzt erst tut. Die Bedeutung dieser Methode liegt auf der Hand. Einmal kommt es dabei zu einer sehr gründlichen Beobachtung und Untersuchung. Zum anderen war es ganz logisch, dass Schönlein alle neuen Methoden, die in England und Frankreich entwickelt wurden, sobald sie bekannt wurden, in seiner Klinik benutzte. Vor allen Dingen, wenn sie die Diagnose anatomischer Läsionen erleichterten, wie die Auskultation und die Perfusion, die klinische Chemie, die Mikroskopie, all das hat er schon in den 20er Jahren unterrichtet, denn er suchte ja nach Zeichen, die Charakteristik für seine Krankheiten sein sollten. Dann war dieses Konzept der naturhistorischen Methode zugleich sein didaktisches Prinzip. Wir haben aus einer Vorlesungsmitschrift folgendes Zitat. Schönlein soll gesagt haben, Sie sollen hier, also in der Klinik, nicht nur das Gelernte vorfinden, sondern Sie sollen auch beurteilen, ob das, was Sie in den Kollegien gelernt haben, richtig ist. Die Klinik soll Ihnen die Kontrolle sein. Die Natur selbst soll Ihnen die Kontrolle liefern, nicht ich. Sie sollen hier individuelle Krankheiten beobachten lernen, die Natur selbst befragen und aus der Erkenntnis der Krankheiten soll Ihnen die Ansicht über Ihre Heilung erwachsen. Das heißt, was die Studenten in Schönleins Klinik lernten, waren nicht ein paar praktische Handgriffe, sondern sie lernten eben diese Methode und diese Methode war Praxis und sie war Wissenschaft. Schönlein selbst hat in einer Antrittsrede, die erhalten geblieben ist, gesagt, es gehe ihm darum, den geistlosen Gegensatz zwischen Theorie und Praxis aufzuheben, zu zeigen und nachzuweisen, dass Theorie und Praxis ein und dasselbe, dass sie identisch seien. Und genau das versuchte er mit seiner Methode, aber die Praxis war der Anfang, nicht die Theorie. Und die Theorie sollte aus der Praxis kommen. Ein weiteres wichtiges Element dieser naturhistorischen Methode war, dass durch diese Methode jeder einzelne Arzt in den Stand gesetzt war, einen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten. Nicht nur der Universitätsgelehrte, sondern jeder Praktiker auf dem platten Land, wenn er ordentlich Krankheiten beobachtete und genau beschrieb, machte einen Beitrag zur medizinischen Wissenschaft. Und das hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung dieser seltsamen Richtung, die man dann die naturhistorische Schule genannt hat. Denn die Anhänger Schönleins hatten eben kein festes System, denn das gab es ja noch gar nicht. Sie hielten sich an diese Methode und jeder wollte etwas zum Bau dieses künftigen Systems beitragen. Ein Zeitgenosse, der sich auch zu den Anhängern der naturhistorischen Schule zählte, obwohl er typischerweise Schönlein nie gesehen hatte, schreibt dazu, es handelt sich hierbei nicht um die Satzungen einer abgeschlossenen Schule oder eines emanierten Evangeliums, sondern um Baustücke, Beiträge, Zufuhren derer, die nach derselben Richtung denken und arbeiten. Kein Einzelner leiht hier einem System seinen eigenen Namen. Es entsteht durch die vereinzelten, nur in der Richtung vereinten Arbeiten Gleichdenkender. Das wird kein Bau, den ein König aufführt auf seine Kosten. Ein ganzes Volk errichtet ihn in seiner Begeisterung mit seiner Kraft. ...1831 nun veröffentlichten einige Studenten in Würzburg ihre Vorlesungshefte mit dem Titel Johann Lukas Schönleins Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie. Das Buch enthielt zahllose Fehler, besonders die allgemeine Pathologie, denn Schönlein hatte nie allgemeine Pathologie gelesen, weil er genau das ja nicht wollte. Aber die Studenten und der Verleger verdienten sehr viel Geld mit diesem Buch und noch im gleichen Jahr kam es zu einer zweiten Auflage.